die Presse.
Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Und in dieser Folge diskutieren wir wieder einmal die großen Fragen der Gesellschaft. Es geht um das Thema Arbeit, nämlich wie viel wir das in Österreich tun. Denn wirtschaftlich gesehen haben wir ein Problem. Wir arbeiten zu wenig Vollzeit. Österreich hat im EU-Vergleich die zweithöchste Teilzeitquote. Schon ein Drittel aller Erwerbstätigen arbeitet Teilzeit. Bei den Frauen ist es sogar die Hälfte. Das geht sich wirtschaftlich nicht aus, sagen Experten. Warum dem so ist und was die Politik dagegen tun will, das diskutiere ich gleich mit meinem Kollegen Jakob Zirm aus dem Eco-Ressort. Hallo Jakob.
Hallo Eva.
Jakob, die Teilzeit boomt und das gefällt Wirtschaftstreibenden und der Regierung schon länger nicht. Wann hat es überhaupt angefangen, dass die Teilzeit so boomt?
Ja, wenn man sich hier die Zahlen ansieht, da gibt es einen langjährigen Vergleich zum Beispiel. Im Jahr 1994 lag die Anzahl der Teilzeitarbeiter in Österreich bei 403.300 und das ist bis zum Jahr 2022 auf 1,2 Millionen angestiegen, also hat sich circa verdreifacht. In der gleichen Zeit ging die Zahl der Vollzeitarbeitenden Beschäftigten von 2,7 Millionen auf 2,74 Millionen auf 2,68 Millionen zurück. Also es ist circa stagniert. Das heißt, wir sehen, dass eigentlich der Beschäftigungszuwachs in den vergangenen 30 Jahren mehr oder weniger ausschließlich bei der Teilzeit zu finden ist. Und das ist so circa der Zeitpunkt, da muss man natürlich dazu sagen, das hängt ein bisschen auch damit zusammen, mit einer positiven Entwicklung zusammen, weil die Frauenerwerbsquote auch in diesen Jahren massiv angestiegen worden ist. Das heißt, die Teilzeit hat ja einen sehr positiven Effekt, dass sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie leichter macht. Und das ist zwar natürlich trotzdem eine Bürde, die oft auf den Schultern der Frauen lastet, aber so ist es zumindest möglich, trotz Kindern einen Teil eben zu arbeiten. Und das war auch der Ursprungsgedanke, als die Teilzeit in den 80er Jahren populär gemacht worden ist.
Aber es ist ja jetzt nicht nur die Betreuung von Kindern, die Teilzeit so attraktiv gemacht hat.
Genau, das ist auch das Thema, das dir jetzt in dieser Diskussion angesprochen wird, dass wir ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten sagt, dezidiert laut Umfragen, dass sie keine Vollzeitarbeit haben wollen. Und davon haben auch viele eben keine Betreuungspflichten. Das ist die sogenannte Lifestyle-Teilzeit, wie sie der Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer genannt hat, die auch von Ökonomen durchaus mitunter kritisiert wird, weil zum Beispiel, das sind zum Teil sind das eher jüngere Leute, also gibt es auch Zahlen, dass zum Beispiel unter den 25- bis 34-Jährigen jeder fünfte Mann nicht mehr Vollzeit arbeitet, aber es gibt auch viele so mit Anfang 50, die dann sehr gut verdienen, keine große Karriere mehr machen oder machen wollen und sagen, naja, mit 80% oder 70% meines Einkommens kann ich eigentlich sehr schön leben und habe dann eine 4-Tage-Woche und gehe lieber an dem einen Tag dann Mountainbiken oder Motorrad fahren oder wandern. Das ist ja auch natürlich, soll ja auch eben selbst überlassen sein. Wir sind ein freies Land, das kann ja jeder machen. Aber das Problem ist natürlich, dass diese Menschen dann auch weniger ins System beitragen und natürlich durch die progressive Gestaltung des Steuern- und Abgabensystems, des Steuersystems, das auch steuerlich attraktiviert wird.
Das heißt, der Regierung entgehen Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und den Menschen die Pension.
Genau, also das ist einerseits, warum ist das so ein Problem? Einerseits natürlich, der Staat kriegt weniger Abgaben. Dann haben wir natürlich auch ein Thema, dass wir haben einen Fachkräftemangel. Und das sind ja oft wirklich Fachkräfte, die eigentlich benötigt würden in der Wirtschaft. Deswegen ist es auch für die Wirtschaft ein Thema und für die Ökonomen, dass die jetzt sagen, unser ganzer Wirtschaftswachstum, unser Wohlstand leidet natürlich auch darunter, weil eigentlich Arbeit dann nicht gemacht werden kann. Also so ein, der WIFO-Chef Felbermayr hat das manchmal zum Beispiel als Beispiel genannt. Es gibt dann halt Leute, die dann halt gerne auf die Berghütten wandern gehen unter der Woche, aber dort fehlen die Kellner, weil keiner bereit ist, unter der Woche dort auch zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen ein plastisches Beispiel. Das heißt, wenn wir die Services haben wollen, wenn wir mehr Menschen im Land sind, und das ist ja im Endeffekt, kann man sagen, die gesamte Arbeitsleistung stagniert bei uns in den letzten 5 bis 7 Jahren. Es ist in Summe die geleisteten Arbeitsstunden, aber wir sind mehr Menschen geworden. Das heißt, es gibt mehr Menschen, die auch mehr Services brauchen, mehr Dienstleistungen, oder weniger Menschen, die das erbringen. Und das ist die Problematik der ganzen Sache. Also einerseits die geringen Abgaben und die fehlenden Arbeitskräfte. Und noch einmal zur Entwicklung ein bisschen, da hat es natürlich auch so einen Corona-Knick gegeben. Also während Corona, wir wissen alle, Lockdowns, es war sehr viele Leute sind auf Kurzarbeit geschickt worden, vor allem im Dienstleistungsbereich, Gastrobereich etc. Und viele Menschen, dieser Knick hat es in ganz Europa gegeben und der hat sich überall wieder erholt. Nur in Österreich ist er nicht so stark, hat er sich nicht so stark erholt, auch im Europa-Vergleich. Und wir sind sind da jetzt bei den Wochenarbeitsstunden sind wir noch immer eine Stunde im Schnitt unter dem von vor Corona bei der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit.
Gibt es da eine These dazu, warum ausgerechnet nicht in Österreich, weil bei uns die Landschaft so schön ist, oder?
Ist keine wirklich fundierte Erklärung mir bekannt dafür.
So, jetzt sagt der Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer, dass man, als logische Schlussfolgerung, man muss halt einfach die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nach oben bringen. Aber liegt er damit nicht eigentlich falsch? Weil Arbeitsexperten sagen ja ganz klar, es geht ja nicht um die Zeit der geleisteten Arbeitsstunden in ganz vielen Jobs mehr, sondern wie effizient man arbeitet. Und gerade von jungen Menschen hört man es ja immer wieder, don't work harder, just work smarter.
Ja, das ist natürlich zum Teil stimmen da beide Seiten einfach, muss man sagen. Es stimmt natürlich, wir wissen das alle, eine Stunde im Büro oder in der Arbeit ist nicht gleich wie, nicht jede Stunde ist gleich. Ich kann sehr effizient sein in einer Stunde und es gibt durchaus auch Stunden, wir wissen alle, wo bei Kaffeetratsch Zeit einfach vertrödelt wird. Und das ist ja auch diese, sind auch die Erfahrungen dieser Modelle von Unternehmen, die quasi bei gleichem Gehalt auf 30 Stunden reduzieren und dafür sagen, überhaupt keine Privatgespräche mehr, kein privates Kaffeetratschen mehr und nur volle Konzentration auf die Arbeit, weil laut Studien bei einer 38, 40 Stunden Woche 5, 6 Stunden vertrödelt werden durch privates Internet surfen oder andere Sachen. Das heißt, da gibt es ja diese Effekte gibt es ja und das stimmt natürlich auch, dass wenn Leute, und man kennt das ja auch selber ein bisschen als Anecdotal Evidence zum Beispiel, dass zum Beispiel oft teilzeitarbeitende Frauen, die halt oft Mütter, die sowieso sehr gut organisiert sein müssen, auch in der Arbeit unglaublich effizient sind. Es gibt sogar Unternehmen, die dezidiert gezielt nach teilzeitarbeitenden Müttern suchen, weil sie sagen, das sind die besten Mitarbeiterinnen, weil die wissen genau, ich muss zum Zeitpunkt X los, weil ich mein Kind vom Kindergarten abholen muss, möchte aber trotzdem das schaffen und arbeite extrem effizient und mit durchorganisiert. Also insofern stimmt dieser Ansatz von Ökonomen, dass sie sagen, es muss um die Leistung eigentlich gehen. Aber, hier kommt das große Aber, natürlich geht das nicht für jeden Job. Es gibt einfach Jobs, also ein Kellner kann da sein oder er kann nicht da sein. Aber er kann jetzt, natürlich kann er auch effizienter arbeiten in der Zeit, aber trotzdem grundsätzlich ist er vorhanden oder ein Polizist oder ein Lehrer. Also es gibt schon viele Jobs, wo Anwesenheit einen direkten Zusammenhang hat. Und im Schnitt, weil natürlich alle Menschen ein bisschen vertrödeln, kann man sagen, habe ich natürlich, wenn das gesamte Arbeitsvolumen steigt, also die gesamte Zahl der geleisteten Stunden steigt, dann steigt natürlich auch tendenziell das dabei geleistete Arbeitsvolumen. Dass man natürlich trotzdem durch Effizienz und dieses Work Smarter dann natürlich auch was rausholen könnte und viele Unternehmen damit auch auf der Einzelunternehmensebene experimentieren, das stimmt natürlich. Ist ja auch bei uns zum Beispiel in der Presse auch so, dass ja auch im Endeffekt entscheidend ist, welche Artikel oder welche Podcasts wir als Kollegen produzieren und nicht unbedingt, wie viel Zeit wir in der Redaktion absitzen.
Oder wie viel Zeit wir im Studio vertrödeln. Was jetzt eben auch viel diskutiert wird, ist, wer soll mehr arbeiten. Es ist ja dann schnell jetzt eigentlich in den letzten Tagen in eine ideologische Diskussion abgerutscht. Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer hat doch glatt gemeint, er hat überhaupt kein Verständnis dafür, wenn Frauen oder auch Männer die null Betreuungspflichten haben und dass man halt dann Teilzeit arbeitet. Das Ganze hat auch einen statistischen Hintergrund. 2024 ist die Teilzeitquote von kinderlosen Frauen zwischen 35 und 44 auf mehr als ein Drittel gestiegen. So, und er findet halt einfach, es ist eine Frage der Verantwortung gegenüber der gesamten Gesellschaft und diese Frauen sollen doch eigentlich mehr arbeiten. Und ich frage mich gerade, ist das nicht ein bisschen ein gewaltiger Eingriff in das Privatleben von solchen Menschen?
Also ich glaube grundsätzlich nochmal, dass es hier grundsätzlich geschlechtsunabhängig um Menschen geht ohne Betreuungspflichten, weil es haben bei den Männern inzwischen auch um die 14% arbeiten Teilzeit und ich glaube, da sind auch nicht alle mit Betreuungspflichten. Also es geht eben um das und wie ich schon vorher gesagt habe, natürlich, wir sind ein freies Land, jeder Mensch soll so viel arbeiten, wie er möchte und wenn er mit weniger Gehalt auskommen kann, also wenn er arbeitet, wenn er nicht vom Sozialstaat, dann lebt natürlich, aber wenn er mit weniger Gehalt auskommen kann, muss das ihm unbenommen sein. Allerdings haben wir natürlich schon gesamtgesellschaftlich ein Interesse, dass die Menschen möglichst viel arbeiten. Also das dürfen wir nicht vergessen. Weil natürlich haben wir die staatlichen Abgaben beispielsweise, die brauchen wir auch, um den Staat zu finanzieren, um die Leistungen zu finanzieren. Und es ist halt, das Problem ist halt das, dass es halt eine steuerliche Attraktivierung der Teilzeit gibt. Und da gibt es eine ganz leichte Berechnung. Wenn ein Durchschnittsverdiener seine Stundenanzahl von 40 auf 20 reduziert, dann hat er immer noch 60% des Gehaltes. Wenn er sie von 20 auf 40% verdoppelt, erhöht aber nur um 66%, also 2/3 sein Gehalt. Das heißt, jemand, der Vollzeit arbeitet, leistet mehr für das System als jemand, der grundsätzlich gleich viel verdienen würde und nur Teilzeit arbeitet. Und das ist halt schon, haben wir eine Quersubventionierung von den Vollzeitarbeitern hin zu den Teilzeitarbeitern, weil die natürlich trotzdem gleich viel staatliche Leistungen im Sinne von die vorhandenen Straßen, die vorhandene Polizei, die Universitäten, die Schulen, das wird ja quasi gleich genutzt, sozusagen unser System, wenn man es mal vereinfacht sagt, von ob egal, ob ich jetzt Vollzeit oder Teilzeit arbeite. Und da gibt es schon einen Anspruch, den wir bei allem Verständnis für persönliche Lebensplanung, dass man sagt, okay, wenn ihr freiwillig schon sagt, ihr verzichtet auf Geld, auf mögliche Leistung, weil ihr sagt, ihr kommt mit weniger Geld aus, dann wollen wir das aber nicht noch subventionieren. Und derzeit haben wir über das System diese Subventionierung. Also da kann ich die Kritik durchaus nachvollziehen, die sowohl vom Wirtschaftsminister als auch
aber
von
der Kommission. Aber das würde ja dann für alle gelten, auch für Menschen mit Betreuungspflichten.
Naja, Menschen mit Betreuungspflichten gehen ja deswegen in Teilzeit, weil sie sich beispielsweise um Kinder kümmern müssen, die betreut werden müssen oder auch um alte Pflegebedürftige. Das gilt ja auch um solche Menschen.
Wobei, lass mich da jetzt kurz einhaken. Man weiß ja, dass auch Frauen, die in Teilzeit, ich sage jetzt mal Frauen, weil es noch immer vorwiegend Frauen sind, die in Teilzeit gehen, die halt dann ihre 12 Stunden arbeiten, aber wo die Kinderbetreuung einfach da wäre. Also das ist einfach kein Thema der Kinderbetreuung, sondern dass man halt einfach sagt, okay, man will es halt jetzt auch nicht so stressig haben.
Ich meine, das sind sehr individuelle Lebensentscheidungen natürlich und ich meine, Kinderbetreuung, wie gesagt, ich bin selber Vater und ich muss sagen, auch wenn die Kinderbetreuung in Wien hervorragend ist und von 6 Uhr in der Früh bis 6 am Abend grundsätzlich angeboten wird, aber du kannst ja ein Kind auch nicht 10 Stunden in einer Betreuung lassen. Das ist ja dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, von den psychologischen Effekten, die auf die Kinder dann wirken etc. Also das ist wie schwere Arbeit. Also die Kinder, zum Beispiel im Kindergarten, wenn die da 7, 8 Stunden drinnen sind, sind die fix und fertig und das ist wie ein Volltagesjob. Also grundsätzlich ist das schon, dass man natürlich sich dann vielleicht und dass Eltern auch zum Teil auch zusätzliche Zeiten brauchen, um vielleicht Dinge zu organisieren. Ist es schon verständlich, dass man nicht Vollzeit, also ich sage, jeder soll natürlich Vollzeit arbeiten, auch mit Kindern, aber dass mit Kindern, auch wenn es eine grundsätzlich gute Betreuung gibt, trotzdem Teilzeit oft die sinnvollere Lösung für die Familie ist, auch um für ein Familienleben zu haben, ist zumindest meine persönliche Erfahrung und kann ich bei vielen nachvollziehen, dass sie das auch so sehen.
Ich glaube, das ist eine ewige Diskussion, weil wenn man sich einfach andere Länder anschaut, ich gebe zum Beispiel mal Frankreich zu bedenken, da führt man diese Diskussionen mit Teilzeit ja überhaupt nicht. Oder stimmt nicht, aber man fühlt sie sicherlich nicht so stark. Da ist es ganz normal, dass Frauen relativ schnell wieder Vollzeit in den Job einsteigen.
Dort ist die Vollzeit natürlich auch kürzer. In Frankreich haben sie ja die 35-Stunden-Woche und dort ist ja schon auch so, dass natürlich allgemein weniger gearbeitet wird. Ich meine, das muss man jetzt auch sagen, ist jetzt schon auch, da leidet auch die französische Wirtschaft drunter, muss man ehrlicherweise sagen. Wiewohl, ich habe auch mit Ökonomen mal drüber gesprochen, dass die 35-Stunden-Woche oft dann dort so funktioniert, dass zumindest die Väter oder so oder die Männer dann tendenziell doch trotzdem nach wie vor die 38-40-Stunden-Woche und halt mehr Urlaub sich einfach nehmen, den Zeitausgleich als Urlaub nehmen. Aber die französische Wirtschaft ist jetzt ja auch nicht unbedingt die exorbitant florierende Wirtschaft seit der Einführung der 35-Stunden-Woche.
Also ich glaube, man ist sich auch relativ einig, das System, so wie es ist, funktioniert jetzt nicht ganz ideal und man muss es reformieren. Die Regierung hat sich ja jetzt schon in kleinen Schraubstellen, irgendwie, also über kleine Schraubstellen unterhalten, was sich da ändern könnte. Was ist denn da geplant?
Ja, also es gibt da ein paar Überlegungen, man möchte halt die Vollzeit attraktivieren. Also ich muss auch sagen, ich bin ja auch gegen ein Verteufeln der Teilzeit und ich bin auch jetzt dagegen, dass man jetzt die Teilzeit per se unattraktiver machen sollte. Das Hauptproblem ist ja eigentlich, dass Arbeit bei uns grundsätzlich so hoch besteuert. Ich habe vorher das Beispiel genannt, dass wenn ich meine Arbeitszeit von 20 auf 40 verdopple als Durchschnittsverdiener, dass ich nur um 66% mehr Netto habe. Das heißt, diese starke Steuerprogression, die bei uns einfach sehr früh eingreift und dann sehr stark ansteigt. Ich habe, wenn ich die Sozialversicherungsabgaben dazu rechne, komme ich de facto quasi auf eine Art Flat-Tax knapp unter 50% ab einem relativ niedrigen Gehalt dann eigentlich schon so, weil sobald dann die Sozialversicherung zu sinken beginnt, nach der Höchstbeitragsgrundlage steigt dann halt die Steuerlast eben an. Ich meine, ein bisschen wird das relativiert durch die Sechstelbegünstigung durchs 13. und 14. Gehalt, das stimmt natürlich, aber ich habe grundsätzlich einen sehr hohen Zugriff bei der Steuer und das große Problem ist eher, dass grundsätzlich einfach Arbeiten bei uns nicht so attraktiv ist. Also Leistung ist ein bisschen leistungsfeindlich, es hält ein bisschen ab und wir sind, wenn wir uns die OECD anschauen, da sind wir auch immer unter den Top 5, jetzt haben wir, lange waren wir unter den Top 3, jetzt haben wir unter den Top 5 der höchsten Steuerbelastung. Da liegen wir laut aktueller Studie, die jetzt Anfang Mai präsentiert worden ist, bei 47% im Schnitt Steuer- und Abgabenlast und der OECD-Durchschnitt liegt bei 35%. Und es gibt durchaus Länder wie Dänemark, die liegen da auch knapp drunter. Die waren früher mal auf unserem Niveau und haben das geschafft, da runterzukommen auf diese 35%. Einfach nur, weil sie dem Staat gespart haben und effizienter geworden sind. Das, was wir seit Jahren eigentlich schon immer fordern, dass man durch Reformen effizienter wird und dann den Menschen mehr im Börsel lassen kann. Und dann wäre das ganze Problem auch nicht mehr so. Dann wäre diese Attraktivität von Teilzeit nicht da. Was versucht die Regierung jetzt? Sie möchte jetzt die Vollzeit attraktiver machen. Das soll einmal erfolgen, beispielsweise durch eine steuerliche Begünstigung von Überstunden und von diversen Zuschlägen. Das heißt, dann wird es attraktiver, weil ja viele Vollzeitarbeitende auch mehr arbeiten und Überstunden machen, dass das da jetzt zumindest mal attraktiver wird. Es gibt dann auch immer wieder Diskussionen über einen sogenannten Vollzeitbonus, dass man noch einen zusätzlichen steuerlichen Effekt bekommt, wenn man Vollzeit arbeitet. Das ist jetzt nicht direkt geplant, weil da gibt es viele, die sagen, naja, der Status quo, den Normalstatus noch extra zu subventionieren, ist vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber da gibt es zumindest ein paar Maßnahmen, die von der Regierung geplant sind.
Mhm.
Und neben dieser Begünstigung für Überstunden und Zuschläge soll zum Beispiel auch überlegt werden, inwiefern die derzeit starren Grenzen bei Sozialleistungen adaptiert werden können. Weil derzeit ist es so, dass zum Beispiel, wenn Menschen, die jetzt nicht so gut verdienen, ihre Stunden aufstocken, parallel Transferleistungen gleich verlieren und dann unterm Strich gleich oder mitunter sogar schlechter aussteigen. Das heißt, es kann sogar sein, dass netto dann weniger bleibt als vorher, weil einfach eine Transferleistung wegfällt. Und das ist natürlich total leistungsfeindlich. Warum soll ich dann, denken sich viele, warum soll ich mehr arbeiten? Ich meine, natürlich ist es besser, wenn ich mein Geld selber verdiene und es auch für die Pension besser. Aber viele denken sich, warum soll ich jetzt mehr arbeiten, wenn ich dann netto weniger habe oder nur gleich viel habe? Und da ist auch zu überlegen, dass man es mit Einschleifregelungen zum Beispiel so löst, dass diese leistungsfeindlichen Hemmschuhe quasi beseitigt werden.
Eine Frage, die sich dann trotz allem an die Zukunft ein bisschen richtet. Haben wir nicht in ein paar Jahren eher ein Thema, dass wir alle viel zu wenig Jobs haben, weil die KI alles übernehmen wird?
Das glaube ich nicht, ehrlicherweise. Also derzeit diese Sorge, dass technologischer Wandel die Jobs wegnimmt, die haben wir seit den Maschinenstürmen des frühen oder späten 18., frühen 19. Jahrhunderts, wo damals die Webstühle in Manchester zerstört worden sind, weil man Sorge gehabt hat, dass jetzt durch die Automaten das wegnimmt. Und das hat es immer wieder gegeben. Das hat es bei jedem Automatisierungsschritt gegeben. Und derzeit haben wir eigentlich die Situation, dass immer mehr Jobs auch durch Technologie wieder geschaffen worden ist. Und wir gleichzeitig sowieso ein Thema haben mit einer Überalterung. Und eher eigentlich, also nach wie vor ist die Sorge eher, dass wir zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte haben. Das Thema ist da natürlich, das wichtige Wort ist das Thema qualifiziert. Was wir natürlich brauchen, ist, dass wir halt Menschen haben, die halt, die KI ist ein bisschen so wie ein Bagger. Also früher hatten wir 20 Leute, die schaufeln, heute macht das ein Baggerfahrer. Und die KI wird so ähnlich sein. Das, was heute 20 Sachbearbeiter im Büro machen, wird künftig einer machen mit Unterstützung der KI. Aber der muss sie dann auch entsprechend steuern können, so wie halt einen Bagger und nicht mehr nur schaufeln. Und so ähnlich wird die Entwicklung sein und dadurch wird schon ein großer Effizienzgewinn kommen. Aber ich glaube, dass nach wie vor es nicht so sein wird, dass uns die Jobs ausgehen werden.
Aber der Beispiel vom Bagger sagt ja, dass nachher weniger Jobs übrig bleiben.
Ja, aber wir bauen heute viel mehr als früher. Wir können in kürzerer Zeit, es ist nicht so, dass uns die Bautätigkeit ausgegangen ist, weil wir die Bagger erfunden haben. Wir haben einfach größere Gräben, größere Gebäude, größere Veränderungen in unserer Landschaft geschafft. Und so wird es künftig sein. Wir werden einfach viel effizienter und viel mehr produzieren.
Jakob, wir kommen vom 100. ins 1000. Ich will jetzt natürlich sagen, wir sollten doch weniger bauen und Plätze effizienter nutzen. Aber ich glaube, es zeigt ganz gut, wie komplex das Thema ist. Ein Vorschlag noch, der zuletzt, was Teilzeit betrifft, immer wieder ins Spiel gebracht wurde, wäre, dass die Steuerleistung nicht am Jahresgehalt, sondern am Stundenlohn bemessen wird. Soll man das anstreben?
Ja, das ist ein theoretisches Konzept, das von Ökonomen, unter anderem auch Felbermayr, einmal angedacht worden ist und auch von einigen, auch Hartmannsdorfer hat es letztens einmal referenziert. Das würde natürlich die Problematik insofern beheben, diese Attraktivierung. Das heißt, derzeit ist so, ich verdiene gut und, also jemand verdient gut und reduziert seine Stundenleistung stark und hat dann diesen positiven Effekt, dass er weniger zahlt, weil er im Jahresgehalt dadurch halt deutlich weniger hat und in einer niedrigen Progressionsstufe ist. Und wenn ich da das auf dem Stundenlohn abziele, die Progression, dann ist egal, ob ich meine Stundenleistung höher oder niedriger habe, ich zahle immer die gleiche, bleibe in der gleichen Progression. Das ist der theoretische Gedanke dahinter. Der führt aber nur zu ein paar praktischen Problemen, weil zum Beispiel den Stundenlohn, wie schaut das aus bei jemandem, der einen All-In-Vertrag hat und viele nicht dokumentierte Überstunden macht? Was ist da der wahre Stundenlohn? Das heißt, der Stundenlohn müsste eigentlich von jedem Unternehmen berechnet werden. Das wäre natürlich eine wahnsinnige Möglichkeit für Tricksereien einerseits, aber auch für Unfairness. Das heißt, das Jahresgehalt, das ist halt wirklich, das ist klar und eindeutig, weil das wurde überwiesen von der Firma an den Arbeitnehmer. Wenn ich dir einen errechneten Stundenlohn nehme, kann ich da natürlich ganz viel verändern auch. Und ich hätte natürlich auch, was ich hätte, dass derzeit, wenn eine gut verdienende Frau aufgrund von Mutterschaft in Karenz geht, die würde in so einem neuen System benachteiligt werden, weil die hätte dann auch keine Reduktion der Progression. Die Frage ist, ob man das haben will. Also deswegen ist es eher ein theoretisches Konzept, das wahrscheinlich in der Praxis nicht wirklich umsetzbar wäre, aus praktischen Gründen und auch, weil es politisch da vielleicht auch Probleme, also auch eben ungewollte Nebeneffekte hätte. Aber es ist durchaus eine interessante Diskussion darüber zu führen, inwiefern wir hier sozusagen diese ungewollte Attraktivierung der Teilzeit, wie man das ändern kann. Ich glaube nach wie vor, das Beste wäre eigentlich grundsätzlich Arbeit steuerlich zu entlasten.
Das ist aber jetzt im Großen nicht geplant.
Im Großen nicht. Es steht im Regierungsprogramm, steht zum Beispiel eine Entlastung bei den Lohnnebenkosten ab 2027, allerdings alles unter Budgetvorbehalt. Das heißt, wir wissen, dass wir derzeit ein massives Sparpaket haben. Finanzminister Matterbauer hat Anfang der Woche gesagt, sollten jetzt die US-Zölle die österreichische Wirtschaft stark schädigen, könnte es neuerlich zu einem stärkeren Sparpaket kommen, weil ja auch die Prognosen des Fiskalrates auch zeigen, dass die Erwartungshaltung der Regierung, dass wir Ende des Jahrzehnts wieder aus dem Maastricht-Defizit rauskommen, nicht stimmen werden, dass das höher bleiben wird, das Defizit. Also es schaut nicht gut aus und die Frage, ob der Staat das Geld hat, hier jetzt kurzfristig diese Entlastung zu setzen. Also von dem her nicht. Das heißt, was wir bräuchten, wären auch an dieser Stelle nicht zum ersten Mal diese langfristigen Reformen bei diversen Themen. Wir kennen sie alle, Föderalismus, Gesundheitssystem etc., Bildungssystem, um da Geld einzusparen, damit der Staat mit weniger auskommt und dann kann es diese Entlastung geben.
Ich glaube, wir sollten irgendwie einen gleichen Absatz immer am Ende jeder Podcast-Folge machen, um daran zu erinnern, wie lange das eigentlich schon gefordert wird und wie wichtig es wäre. Gut, danke Jakob.
Bitte, gerne.
Ja, und wir könnten zu dem Thema wahrscheinlich wirklich noch mehrere Podcasts füllen. Für heute war es das. Wir halten Sie auf diepresse.com zu dem Thema natürlich auf dem Laufenden. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.